Das Kreuz. Ein beispielloser Moment der Hingabe. Keine Tragödie, kein Unfall. Kein kurzfristig veränderter Plan, sondern ein über die Zeitalter hinweg geplanter Schachzug.
Der perfekte Schöpfer und seine makellose Schöpfung, auseinandergerissen durch eine einzige Entscheidung, auf ewig getrennt durch Sünde.
Das Ziel verfehlt, doch inmitten von Dunkelheit und Verrat, Hoffnung. Das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Immer und immer wieder Hinweise auf die kommende Versöhnung. Zeichen für einen einzigartigen Masterplan.
Eine Taube, ein Widder im Gebüsch, Türpfosten bestrichen mit dem Blut eines schuldlosen Lammes. Der Herzschlag des Retters, der in Worten und Taten der Helden einer Nation widerhallt.
Jakob, Mose,
Josua, König David,
Richter und Propheten, sie alle erinnern Generationen an die einzigartige Beziehung. Doch dann Stille. Die Verheißungen geraten in Vergessenheit. Jahrhunderte verstreichen, während eine Welt sich auf dunklen Abwegen verirrt. Bis der Schrei eines neugeborenen Kindes im Einklang mit dem Ruf einer bedrängten Nation. Der Himmel bereitet die Bühne für einen einzigartigen Triumphzug.
Das Gesetz erfüllt, der Sturm gestillt. Lehrer, Heiler, der Löwe und das Lamm.
Der Weg, die Tür, das Licht, das Brot, der gute Hirte verraten und verkauft, geschmückt mit einer Dornenkrone, gekreuzigt wie ein Verbrecher. Dann der Ruf am dritten Morgen.
Er ist auferstanden, das Grab leer, der Vorhang zerrissen.
Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?
Die Rückkehr von Söhnen und Töchtern zu ihrem himmlischen Vater, obwohl sie es waren, die ihm den Rücken gekehrt hatten.
Obwohl wir es waren, die die Strafe verdient hatten.
Nichts konnte Gott daran hindern, sein Versprechen zu erfüllen. Beziehung.
Vergebung.
Erlösung.
Hingabe.
Leiden.
Triumph.
Einheit.
Das war Gottes Plan von Anfang an.
Gottes Plan von Anfang an. Liebe, Einheit mit dir und mit mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich flasht das jedes Mal wieder. Das Bewusstsein, Gott wollte immer schon mit mir und mit dir Beziehung haben. Endlich ist diese Zeit vorbei des Wartens auf Gott. Endlich ist Jesus auferstanden. Das Grab ist leer, der Tod ist überwunden. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen aufgestanden bist an Ostern, aber mein kleiner Sohn Jean-André ist aufgestanden mit dem Endlich auf seinen Lippen. Endlich ist Ostern. Nicht aus dem Grund, weil er so geflasht war vom leeren Grab, das ist für ihn selbstverständlich, Jesus ist auferstanden, sondern weil er diesen Hasen bekommen hat, kannst du ihn nochmal ausblenden, weil er hat vor 40 Tagen, habe ich gesagt, ich werde auf Süßes verzichten, 40 Tage fasten. Und er hat ganz spontan gesagt, ich mache mit. Er hatte keine Ahnung, wie lange 40 Tage sind. Absolut keine Ahnung. Und dann ist er im Kindergarten, gibt es so viele Geburtstage. Da gibt es Süßes, gibt es Kuchen, gibt es Süßigkeiten. Und er tapfer hat er die Dinge nicht gegessen, sondern eingepackt, nach Hause gebracht und seinen Geschwistern den Kuchen verteilt. Oder in die Süßigkeitenbox getan. Letzte Woche hatte unser Nachbar Geburtstag und er stand mit einem Teller Kuchen vor der Haustür. Und alle Kinder aßen Kuchen. Und Jean-André blickte mich an und sagte, was macht jetzt mehr? Und dann sagte Sarah, wir gefrieren ihn ein. Und er hat das Stück in eine Box getan, in den Gefrierschrank. Aber das Schlimmste waren die Süßigkeiten-Tage. Wir haben bei uns so Tage, wo es Süßes gibt. Dann hat jeder so eine Box, wo das Süße reinkommt, dann kannst du da was rausnehmen und schlecken. Und dann saß er am Tisch und hat gesagt, nein, ich verzichte, nein, schon wieder. Und er hatte das Gefühl, es wird die ganze Zeit Süßes gegessen, aber er hat es durchgezogen. Und in den Momenten, als er da saß und sagte, nein, ich kann nicht mehr, da habe ich ihn erinnert an den Hasen, den ich extra gekauft, den größten, den es im Coop gibt. Habe ich gesagt, wenn du es durchziehst, dann bekommst du diesen Osterhasen. Und heute Morgen ging er in den Keller und wir holten diesen Hasen und dann ist dieses Bild entstanden. Und es ist vollbracht, verstehst du? Es ist durchgezogen, durchgehalten. Und genau diese Aussage macht Jesus an Karfreitag. Es ist vollbracht. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir uns immer bewusst sind, was damit gemeint ist, mit es ist vollbracht, es ist durchgestanden. Ich habe kurz nachgeschaut und habe festgestellt, oft wenn ich diese Geschichte von Jesus lese am Kreuz, dann denke ich, ja, es ist vollbracht. Ja, logisch, ist endlich durchgestanden, diese Schmerzen, dieses Leiden am Kreuz, diese Peitschen und so weiter. Aber das ist nicht alles. Wenn wir schauen, was das für ein Begriff ist, den er braucht, dann ist das eine typische Wendung aus dieser Zeit, die zum Beispiel ein General benutzt hat. Wenn er ein General bei einer Schlacht damals, die Menschen haben sich mit Schwertern bekämpft und der General war auf dem Hügel und er hat die ganze Schlacht überschaut und wenn er gesehen hat, dass der Sieg errungen ist, wenn er gesehen hat, das ist durch, das ist gewonnen, dann hat er ganz laut gerufen, es ist vollbracht! Und ganz laut. Und dann haben seine Soldaten gewusst, hey, wir haben es geschafft, der Sieg ist errungen. Oder eine andere Situation, wo dieser Begriff gebraucht wurde, war im Geschäftsleben, wenn du etwas Großes gekauft hast, dann musstest du in Raten abzahlen. Dann, wenn du die letzte Rate bezahlt hattest, dann hat der Verkäufer über die Rechnung geschrieben in großen Buchstaben, es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist erledigt, es ist vorbei. Oder wenn ein Sträfling, ein Römer ins Gefängnis musste, dann wurden alle seine Missetaten, all das, was er verbrochen hatte, auf eine Liste geschrieben. Und diese Liste wurde an die Gefängnistüre genagelt. Und wenn er abgesessen hatte, dann hat der Richter diese Urkunde genommen und in großen Buchstaben darüber geschrieben, es ist vollbracht, es ist abgegolten, es ist vorbei, du bist frei. Und das ist die Bedeutung, wenn Jesus am Kreuz ist und ruft, es ist vollbracht, dann, verstehst du, dann ist die Rechnung bezahlt. Es ist diese Rechnung, die am Tür des Sträflings ist, die da an die Tür genagelt war und wo der Richter drüber schreibt, hey, es ist vorbei, bezahlt, erledigt. Was vorher noch Gültigkeit hatte, ist jetzt vorbei. Das ist die Bedeutung dieses es ist vollbracht, es ist vorbei, es ist erledigt. Und ich habe mir selber überlegt, ja, wo erlebte ich das in meinem Leben? Dieses es ist vollbracht, es ist vorbei. Kannst du wieder ausblenden, sonst wissen alle, was ich gekauft habe. Genau. Ich habe mir überlegt, wo habe ich das erlebt oder wie kann ich das erfahren haben? Und ich merkte, bei mir war so ein solcher Durchbruchsmoment, war mein letzter Dienstag in der Schweizer Armee. Ich weiß nicht, wer auch in der Armee war, aber ich musste 262 Tage in diesen grünen Kleinen herumrennen und für mich persönlich war das schlimm. Wirklich schlimm. Und dann, ich weiß noch, mein letzter Tag, ich habe dieses Büchlein erhalten, dieses Dienstbüchlein, dann war der Eintrag und ich konnte die Tage zusammenzählen und es war unterschrieben, ich bin nicht mehr dienstpflichtig. Ich muss nie mehr im grünen Pyjama herumrennen. Und das ist jetzt vielleicht eine kleine Sache, aber ich habe danach noch mehrfach geträumt. Ich bin nachts aufgewacht und habe geträumt, dass ein Marschbefehl bei mir mit der Post gekommen ist, dass ich doch wieder gehen muss. Und das war so schlimm für mich. Und dann bin ich zu meiner Schublade gegangen, wo ich das noch drin hatte. Und ich bin zwei, dreimal dorthin gegangen, habe das herausgezogen, hineingeschaut und dann, oh nein, es ist vorbei. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Und genau das will Jesus sagen, wenn er am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht, es ist vorbei, was früher gegolten hatte, gilt nicht mehr. Was früher war, gilt nicht mehr. Wenn wir zurückgehen an den Donnerstagabend vor Freitag, dann hat Jesus den Jüngern Folgendes gesagt. Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Am Kreuz damals wurde ein neues Bündnis geschlossen. Und wir haben ja in dieser letzten Zeit immer wieder Bündnisse gesprochen bei uns in der Church. Und ein neues Bündnis wurde geschlossen, ein Bündnis mit neuen Bedingungen, mit neuen Rahmenbedingungen. Und Paulus sagt irgendwann, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir immer diese Tragweite bewusst bin. Und deshalb muss ich schnell dieses Kreuz nach vorne nehmen, um das ein bisschen zu versinnbildlichen. Ich hoffe, ich bin noch im Bild für alle im Livestream, weil das braucht jetzt ziemlich Platz hier. Der Punkt ist der, dieser Karfreitag, als Jesus am Kreuz gehangen hat, und in diesem Moment hat sich die Weltgeschichte verändert. Hat sich die Weltgeschichte verändert, das heißt, im Hebräerbrief, der ganz, ganz fest darüber Auskunft gibt, wie das mit dem neuen Bund zu verstehen ist, da heißt es Folgendes. Er, Jesus, kam ein für alle Mal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod zu brechen. Genau übersetzt müsste eigentlich stehen, am Ende eines Zeitalters. Ein Äon, ein Zeitalter. Das heißt, mit Jesus am Kreuz, mit diesem Karfreitag, hat ein Zeitalter ist zu Ende gegangen und ein neues Zeitalter hat gestartet. Also gewisse Dinge sind jetzt anders. Ein neuer Geschichtsabschnitt hat gestartet. Und ein Prophet, Jeremia, hat diesen Tag vorausgesagt. Da heißt es Folgendes, und ich muss diese Prophetie unbedingt vorlesen. Ich weiß nicht, ob sie euch bekannt ist, aber sie ist ziemlich wichtig. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihrem Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Genau dieser Moment, diese Situation, die hier prophetisch für die Zukunft beschrieben wird, diese wird im Hebräerbrief gedeutet. Das Ganze wird zitiert im Hebräerbrief und dann sagt der Schreiber, dieser alte Bund ist vorbei, ein neuer hat heute begonnen. Also das heißt, mit Karfreitag hat die Zukunft gestartet. Karfreitag ist der Friday for Future für jeden, der an diesen Jesus glaubt. Für jeden, der diese Tatsache angenommen hat. Vorher, zu Zeiten des Jeremia, des Propheten, da war das noch in der Zukunft. Das war eine Verheißung, das wird dann mal so sein. Aber seit Jesus am Kreuz gehangen hat, ist es nicht mehr in der Zukunft, sondern es ist so. Es ist eine Tatsache. Und ich glaube, das ist uns manchmal nicht bewusst, wir leben immer noch so, als ja, irgendwann wird dann das so sein. Aber nein, es ist heute so. Deshalb ist, als Jesus am Kreuz hing und dieses ist vollbracht, sagte, in dem Moment hat die Erde gebebt, in dem Moment ist es dunkel geworden, in dem Moment ist der Vorhang zum Tempel zerrissen. In dem Moment ist die Beziehung zu Gott wieder möglich geworden. Ihr habt, glaube ich, letzten Sonntag von diesem Tempel und dem Hohepriester was gehört. Und dieser Vorhang, da ging nur der Hohepriester rein. Du durftest da nicht rein. Warum? Weil wir nicht rein sind. Dürfen wir da nicht rein? Aber dann ist der Vorhang zerrissen, weil jetzt der Zugang zu Gott offen ist. Und deshalb heißt es in dieser Prophetie, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Denn alle werden mich kennen. nicht irgendwie vom Hören sagen, sondern sie werden mich kennen vom Kleinsten bis zum Größten. Deshalb auch der kleine John Enrique sagen, ja, Jesus ist auferstanden, logisch. Selbstverständlich ist das so. Die Auswirkungen des Bundes, die erste Auswirkung ist, die Beziehung zu Gott ist unauflöslich. Sie ist besiegelt, sie ist Realität, Gott will mit mir Freundschaft. Und das ist nicht etwas, das irgendwie wieder vielleicht vergehen könnte, sondern es ist so, weil ich die Zeit, das alte Zeitalter ist hier, oh, ist hier vorbeigegangen. Hier beginnt ein neues Zeitalter am Kreuz. Und wir sind im neuen Zeitalter, sofern wir Jesus als unseren Herr und Gott angenommen haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie diese neue Gegenwart aussieht. Es heißt hier, ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema, mit dem Begriff Sünde oder Sündenvergebung, aber ich stelle fest, dass oft ich als gläubiger Mensch herumlaufe und dann denke ich, ja, ich bin ein Sünder, dem vergeben ist. Aber ich bin so schlecht, ich bin fehlerhaft. Und dann gehe ich unmerklich auf die Seite, das, was vorher war, und ich denke, ja, ich bin ein Sünder. Ah, ja, mir ist schon vergeben. Aber die Bibel sagt, wir sind für die Sünde tot, ich bin kein Sünder mehr. Die Bibel sagt, er vergisst einfach. Vergebung, bei uns ist ja Vergebung manchmal so, dass ich vergebe, aber ich vergesse nicht. Oder ich vergebe, aber irgendwann wärme ich dann das wieder auf, oder? Also bei meinen Kindern ist das manchmal so. Die sagen zwar, ja, ich vergehe, aber dann irgendwann später kommt das wieder hoch. Oder du sagst vielleicht, ja, ist schon gut, aber es ist eigentlich nicht gut, oder? Aber Gott sagt nicht einfach, es ist vergeben, es ist schon gut, sondern Gott sagt, es ist vergessen. Ich denke da nicht mehr dran. Es ist vergessen, also es belastet auch die Beziehung nicht mehr in Zukunft, weil er es vergisst. Es ist weg, delete, nicht mehr vorhanden. Er wärmt niemals alte Geschichten auf. Und oft merke ich, ich weiß zwar, Gott vergibt mir, aber ich denke immer noch, er ist jetzt noch hassig auf mich. Er ist jetzt irgendwie noch betrübt über das. Aber wenn das wahr ist, was in der Bibel steht, es ist vergeben und vergessen. Es ist vergessen. Er wird an die bösen Taten nicht mehr denken. Nicht? Er ist weg. Glaubst du das? Und das Dritte, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Oft glaube ich, wenn wir den neuen Bund etwas davon gehört haben, dass Gott uns vergibt, und dann denken wir, ja gut, das mit dem, dann sind ja die Gesetze aus dem Alten Testament, Altes Testament, das ist nicht mehr relevant. Und ich denke, ja, das ist ja nicht mehr so wichtig, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Hier heißt es, ich werde es in unser Denken und in unser Herz schreiben. Also das heißt, diese Gesetze haben noch Bedeutung. Was nicht mehr Bedeutung hat, ist diese Opfergesetze. Weil Jesus ist das vollkommene, perfekte Opfer. Es ist vorbei, es muss nicht mehr geopfert werden, es ist vergeben. Aber diese Gesetze, die haben insofern noch Bedeutung, dass sie eine Rolle spielen für unsere Lebensführung. Jesus möchte, dass wir ein Leben führen, wo wir in Erfüllung sind. Und Gott sagt, er schreibt an diesem Tag, an Karfreitag, in unsere Herzen diese Gesetze. Durch den Heiligen Geist haben wir die Macht und die Kraft bekommen, dass wir nach diesen Gesetzen leben können. Nicht, weil wir uns so Mühe geben können, sondern weil er uns dazu befähigt. Weil sie in unserem Herzen sind, es ist nicht mehr eine Regel, die ich einhalten muss, sondern es ist etwas, das mein Sein beginnt zu bestimmen. Es gibt eine andere Bibelstelle, da heißt es, er verwandelt unser Denken. Er verändert unser Denken. Es geht also nicht mehr um das Halten der Gesetze wie im Alten Bund, wie im Alten Testament, sondern es geht um die Beziehung zum Gesetzgeber. Und aufgrund dieser Beziehung vergisst er alles, was ich nicht eingehalten habe, nicht einhalten werde. Er vergisst das. Und aufgrund dieser Beziehung kann ich ihm nachfolgen und kann ich seine Grundsätze in meinem Leben grundsätzlich hochhalten. Das ist möglich. Und Freunde, das ist nicht eine Verheißung für eine ferne Zukunft, sondern das ist jetzt, heute Realität. Glaubst du das? Realität, indem ich vor Gott komme und sage, ja, ich will Teil dieses neuen Bündnisses sein. Ja, ich will, dass du mir vergibst und vergisst, was ich Schlechtes getan habe und noch tun werde. Ja, ich will, dass du mein Herr und Gott bist, der mich dorthin führt, wo du mich immer wolltest, nämlich in die Bestimmung und die Erfüllung, die du für mich vorbereitet hast. Das will ich. Wenn du das sagst oder etwas Ähnliches, dann hat für dich dieses neue Zeitalter begonnen. Es ist nicht, dass es irgendwann startet, sondern es hat begonnen. Und ich glaube, um zu verstehen, was das bedeutet, ist es auch wichtig zu verstehen, was bedeutet es denn, noch im Alten zu sein. Das alte Zeitalter hat bedeutet, dass ich ein Sünder bin, dass ich Dinge in meinem Leben habe, die mein Leben bestimmen, die mein Leben letztendlich so belasten, dass die Beziehung zu Gott zerstört wird. Das ist die Realität. Das ist die Realität des alten Seins, des alten Zeitalters vor Jesus. Dann das Zweite ist, wir sind Sklaven. Wir sind unfrei. Wir sind unfrei von den Auswirkungen der Sünde. Das heißt, wir haben Dinge, die wir wollen, die wir erreichen wollen im Leben, die zwar uns nicht erfüllen, aber wir meinen, sie tun es. Ich habe gerade letztens mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich war so besessen vom Streben nach Erfolg, nach Ansehen, dass ich bereit war, alles dafür zu riskieren. Meine Ehe, meine Familie, mein Haus, mein Zuhause, alles. War ich bereit, für Erfolg und Ansehen zu riskieren. Und er hat mir erzählt, dass er auf dem Weg war, alles wegzuwerfen. Er war ein Sklave des Strebens nach Erfolg. Er war von seinem Trieb ein Stück weit einfach gebunden. Und die Bibel sagt, wenn du so unterwegs bist, dann wird die Folge der ewige Tod sein. Dann wird die Folge das ewige Getrenntsein von Gott. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, im Alten, das ist die alte Realität. Zum Glück ist Jesus gekommen. Und die neue Realität ist, ja, das ist das Alte, genau, das wollte ich noch, das ist alt. Hä? Jetzt kommt das Neue. Das Neue ist, wenn ich durch den Glauben an Jesus ins neue Zeitalter übersiedle, das hat dann am Karfreitag begonnen, aber ich kann ja trotzdem noch hier leben, wenn ich nämlich nicht Jesus in mein Leben aufgenommen habe, wenn ich nicht im neuen Bund bin. Aber wenn ich übersiedle, ob du das jetzt heute machst oder schon gemacht hast, wenn ich übersiedle, dann bin ich nicht mehr ein Sünder, sondern ich bin ein Heiliger, ich bin rein. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, glaube ich. Weil ich habe vorher schon gesagt, ein gerechtfertigter Sünder, sagen manche Menschen so fromm. Ich bin ein gerechtfertigter Sünder, Gott hat mir vergeben. Aber Gott sagt in der Bibel, du bist ein Heiliger. Wir werden als Gläubige, als Heilige bezeichnet in der Bibel. Ganz oft, was heißt das? Wir sind vollkommen. Wir sind nicht mehr schmutzig, wir sind absolut reingewaschen. Die Perspektive, die Gott auf dich hat, das ist die neue Identität, die uns Jesus gibt, ist, ich bin rein. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin reingewaschen, ich bin ganz neu, ich bin vollkommen. Nicht, weil ich keine Fehler mehr mache, sondern weil Gott nicht mehr auf das schaut, was ich getan habe. Er vergisst es. Er ist da, hat Alzheimer. Er vergisst, er sieht nur noch, dass du ganz rein bist. Und deshalb ist das so wichtig. Ich bin nicht ein gerechtfertigter Sünder, klar bin ich das auch. Aber ich bin ein reiner, heiliger, vollkommener Mensch, der Gottes Ebenbild ist. Das bin ich. Und das führt dazu, dass ich frei werde, dass ich ein Leben in Freiheit führen kann. Frei von der Macht von irgendwelchen Trieben, von irgendwelchen Süchten, von irgendwelchem Ich muss. Freiheit über meine Triebe zu herrschen. Das sagt Gott. Du bist frei, du bist für die Sünde tot. Sie hat keine Macht mehr über dich. Du kannst mit dem Heiligen Geist zusammen in Freiheit leben und Nein sagen. Nein sagen kann extrem befreiend sein. Das ist jetzt möglich. Und die Folge ist dann Leben. Ewiges Leben. Die Folge ist auch zu wissen, alles, was mein Leben knechtet, was mir mein Leben versklavt, deshalb Sklave, all das hat seine Macht am Kreuz verloren. Es muss nicht mehr sein, dass ich geknechtet bin. Alles ist veränderbar. Und das ist ein Statement des neuen Lebens, der neuen Zeitalters. Es gibt nichts, das Gott nicht verändern kann. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber es ist veränderbar. Das ist die Auferstehungskraft von Ostern. Und leider, glaube ich, haben wir oft den Mindset, dass wir das nicht wirklich glauben. Ja, Jesus ist auferstanden. Das Grab war leer. Aber ja, ich muss halt damit leben, dass bei mir jetzt halt vieles noch nicht ist. Ja, ich bitte Gott und ich warte, bis er mir gibt. Ich warte, bis mir der Ball zugeschmissen wird. Bis ich endlich bekomme, was er mir doch verspricht. Und ich warte und ich warte. Und spannend finde ich, immer wenn vom Empfangen im Gebet in der Bibel die Rede ist, dann wird ein Wort gebraucht, das spricht nicht vom Ich warte, bis ich bekomme, sondern das Wort heißt eigentlich mit den Händen ergreifen. Ich warte nicht, bis der Ball zu mir springt, sondern ich komme, ich ergreife ihn mit den Händen und ich nehme ihn mir aktiv. Empfangen im Gebet heißt, ich ergreife, was mir seit Jesus am Kreuz gestorben ist, zusteht. Es ist ein bisschen wie, Jesus ist am Kreuz gestorben und gewisse Dinge, die sind jetzt Tatsache. Zum Beispiel, dass ich frei sein kann. Davon, dass ich mir überlege, was andere über mich denken. Aber ich muss das aktiv ergreifen. Jetzt, wie funktioniert das ganz praktisch? Oder wie ist das, dieses Denken noch im alten Bund und im neuen Bund? Wie kann ich das ergreifen? Das erste ist, ich bin heilig und rein. Ich bin heilig und rein. Aber ich begehe ja immer noch Fehler, gell? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich begehe immer noch Fehler. Und altes Bunddenken ist jetzt, ich stehe da, ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut und ich habe das nicht ergriffen, gell? Ich habe Mist gebaut, ich stehe da auf dieser Seite und sage, oh, ich weiß nicht mal sicher, ich fühle mich voll Scham, ich fühle mich schlecht, ich denke, oh, ich bin ein Sünder, ich bin schlecht. Und dann vielleicht traue ich mich zu beten. Dann gehe ich zu Gott und sage, ja, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung, ich traue mich schon fast gar nicht zu beten, hochzuschauen, ich darf ihm ja gar nicht vor die Augen treten. Das ist Denken des alten Bundes, da ist noch der Vorhang zum Allerheiligen. Und ich bitte Gott um Vergebung und hoffe, dass er mir vielleicht vergibt. Denken des neuen Bundes ist, ich komme vor Gott. Ich weiß, er sieht mich als heilig und rein. Ich komme vor Gott und sage, danke, hast du mir vergeben. Danke, schaust du gar nicht hin, was ich verbockt habe. Und danke, gibst du mir durch den Heiligen Geist die Kraft, umzukehren und in Zukunft anders zu handeln. Ich danke dir, dass ich mit dir in einem Bund bin und deshalb anders handeln kann aus der Kraft, die du mir gibst. Verstehst du denn, merkst du den Unterschied? Das ist ein zweiter Fakt, den ich in der Bibel finde, der seit Ostern oder seit Karfreitag spätestens Realität ist, ist der, dass Jesus sagt, wenn es mir um sein Reich geht, dann wird er mich versorgen mit allem, was ich brauche. Jetzt kannst du immer noch im Denken des alten Bundes sein. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, was ich jetzt sage, das bezieht sich auf Situationen, wo du merkst, Gott sagt dir, du sollst in eine gewisse Richtung gehen. und du machst dir vielleicht Sorgen, ja, von was soll ich dann leben? Ich rede nicht von dem, der chronisch über seine Verhältnisse lebt und Geld für Dinge ausgibt, die er nicht braucht und auch nicht überlegt, warum er sie kauft, aber er hat sie dann halt und dann nichts mehr auf dem Konto. Ich rede nicht davon. Ich rede von Menschen, die mit Gott einen Weg gehen und Gott sagt, hey, geh diesen Schritt und du weißt nicht genau, wie das finanziell rechnerisch aufgehen soll. Ich rede davon. Aber du stehst auf dieser Seite und sagst, ja Gott, du hast mir gesagt, ich soll gehen oder ich soll kündigen. Du hast mir das gesagt, aber fülle mein Bankkonto. Schau, dass ich dann auch das habe und ich warte, bis mein Bankkonto voll ist. Das ist Denken des alten Bundes. Denken des neuen Bundes ist, ich gehe vor Gott und sage, hey, ich habe gehört, ich soll gehen. Ich habe gehört, ich soll kündigen. Das habe ich persönlich schon erlebt. Und dann gehe ich, weil ich weiß, ja Gott, du sagst, du versorgst mich, also gehe ich. Und ich gehe los. Und unterwegs, auf dem Weg, ich sehe zwar mein leeres Bankkonto, aber unterwegs wird Gott dann zeigen, dass er der ist, wer er ist, weil es ist schon ein Faktor, er hat gesagt, ich versorge dich, wenn du mein Reich zuvorderst hinstellst. Und ich persönlich habe noch nie erlebt, wenn ich so Schritte gegangen bin, dass ich nicht versorgt wurde. Aber wenn ich hier bin und warte, bis das Konto gefüllt ist, das funktioniert nicht. Bitte, bitte, füll mir das Konto. Aber eigentlich glaube ich es gar nicht wirklich, dass er es tut. Aber hier sage ich, okay, ich gehe, weil du es gesagt hast. Ich weiß, du hast versprochen, das ist Fakt, das ist Realität. Du versorgst mich. Und der dritte Fakt, der Tod hat keine Kraft mehr. Der Tod ist überwunden. Das ist ein Fakt seit hier. Wie kann es sein, dass ich mich Christ nenne und wie ein verschupftes Huhn im Leben unterwegs bin und Angst habe zu sterben? Angst habe, dass Covid mich tötet. Angst habe, dass der Lastwagen mich überrollt. Angst habe, dass was auch immer mich töten kann. Es gibt vieles, das mich töten kann, gell? Und ich sehe so viele Christen, und manchmal gehöre ich selber dazu, die hier sind und Gott bitten, bitte schau, dass ich nicht sterbe. Bitte bewahr mich, dass mein Flieger nicht abstürzt. Hey, der Tod hat keine Macht mehr. Wenn ich das richtig verstehe, der Tod ist überwunden. Ich kann furchtlos in diese Welt hinausgehen. Ja, wenn Zeit ist, ist Zeit. Dann tötet mich Covid oder sonst was. Aber wenn nicht Zeit ist, dann ist nicht Zeit auf dieser Welt. Und wenn ich sterbe, dann ist das, wie es Leo gesagt hat, ein Upgrade in den Himmel. Und es geht weiter. Gott sagt, dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Und wenn wir im neuen Bund leben, dann wissen wir, Gott kommt mit dir zum Ziel, entweder in diesem Leben oder im nächsten. Aber das Sterben verliert seine Macht. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich erlebe so oft, dass wir Christen um Dinge bitten, die bereits vollbracht sind. Und ich möchte dich heute ein bisschen herausfordern. Überleg mal selber, wo hast du Dinge im Leben, die du weißt, die eigentlich Gott versprochen hat, die schon sind, bei denen du aber immer noch hingehst und Bitti-Batti machst. Und Gott bittest um Dinge, die er schon vollbracht hat. Wir sollen Gott schon um Dinge bitten, verstehe mich fast, aber nicht unbedingt um Dinge, die er schon vollbracht hat. Ich kann hingehen und sagen, Gott, danke, versorgst du mich, und nicht, bitte, füll das Loch, das ich in meiner Kasse habe. Ich kann hinstehen und ihn danken ums ewige Leben und nicht bitten um Bewahrung vor dem Sterben. Ich kann hingehen und sagen, hey, danke, bin ich angenommen, bin ich wertvoll, anstatt zu Gott zu sagen, bitte, bitte, nimm mir meinen Minderwert. Wenn ich beginne auszusprechen, was bereits Realität ist, weil es ist vollbracht, dann wird sich etwas ändern. Es ist ein bisschen, glaube ich, wie ein Lagerhaus, das Gott bereitgestellt hat und dir den Schlüssel gegeben hat. Aber du musst es ergreifen. Und ich glaube ganz fest, wenn wir als Christen niedergedrückt unterwegs sind im Leben, hat es damit zu tun, dass wir Dinge, die bereits getan sind, zu Verheißungen verwandeln, wo wir glauben, das wird in Zukunft irgendwann sein. Aber das ewige Leben, das ist bereits Realität. Das wird nicht irgendwann sein. Schau, es ist ein bisschen wie mit dem Osterhasen meines Juniors. Der Osterhase steht im Keller. Aber du musst ihn schon selber holen. Und ich möchte dich einfach jetzt herausfordern, frag Gott. Frag Gott jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt haben, wo hast du einen Osterhasen im Keller? Dinge, die dir Gott eigentlich schon versprochen hat. Dinge, die dir Gott schon gegeben hat, die du aber nicht ergreifst und immer noch Bitti-Patti machst. Die aber eigentlich dir bereits zustehen. Vielleicht geht es darum, einen Schritt zu tun. Vielleicht geht es darum, aufzuhören, zurückzuschauen auf Dinge, die dir widerfahren sind. Und diese Dinge dich bestimmen zu lassen, das ist nämlich das Alte. Und endlich zu beginnen, wie Gott zu vergessen und nicht mehr weiter zu schauen und im neuen Leben auf das Neue zu schauen und das loszulassen, was mir widerfahren ist und was mich niederdrückt. Weil Gott sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte wird dein Leben nicht mehr bestimmen. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Und wir werden jetzt in dieser Zeit haben, um das Abendmahl zu feiern. Jesus war am Gründonnerstag bei seinen Jüngern und hat gesagt, hey, schau, das hier ist mein Leib, der zerstört werden wird, damit du leben kannst. Und das ist mein Blut, das vergossen wird, damit du die Konsequenz deiner Sünde, die Unfreiheit, den Tod loswerden wirst und du heilig bist, weil er am Kreuz bezahlt hat. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, dieses Abendmahl mit mir zusammenzunehmen, diesen Leib zu essen, im Verständnis. Es gibt Dinge, die mich noch niederdrücken, aber sie sind vollbracht und heute kann sich etwas ändern. Im Verständnis, dass Dinge, die bis heute dich bestimmt haben, aber Gott gesagt hat, dass es vollbracht ist, dass du frei bist, dass die Realität werden heute. Heute ist Ostern, die Auferstehungskraft ist Realität. Ich bin heute Morgen aufgestanden und meine kleine Tochter, die seit Anfang März sein Knie kaputt hat und mit den Krücken herumgelaufen ist, ist, als ich die Predigt geübt habe, im Garten rumgerannt, da ohne Krücken, hat mir an das Fenster geklopft und gesagt, hey, ich brauche die Krücken nicht mehr, mein Knie, es tut nicht mehr weh. Und eigentlich war ich skeptisch, aber mir ist dann bewusst geworden, hey, heute ist Ostern. Es ist vollbracht. Dinge, die mich belastet haben, die müssen nicht mehr sein. Und auch du kannst das heute erleben. Das ist der Bund, der neue Bund, den Jesus mit dir und mit mir geschlossen hat. Also ergreife diesen Leib und diesen Wein. Amen.